Liebe Geschwister und Gottesdienstbesucher, auch ich begrüße euch herzlich im Namen unseres himmlischen Vaters und Jesu Christi. Ich freue mich auch besonders, dass Studienkollege Johannes von Ueli und mir, ein Studienkollege, früher an der Estia Basel, hier mit Frau und Kind heute unter uns ist. Herzlich willkommen auch meinerseits. Tochter ist jetzt vorübergehend an Basel und die Eltern besuchen sie. Sie kommen aus Siegen, wo wir sie, Dorothee und ich, im Jahr 1997 besucht haben. Und bis vor anderthalb Jahren hatte ich Johannes nicht mehr gesehen. Und Sabine bis heute nicht. Lange Zeit, fast 20 Jahre. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass ich draußen beim Eingang, beim Ausgang kann man auch sagen, von hier aus, auf dem kleinen Tisch links jetzt ein Prospekt hingelegt habe von unserer nächsten oder ersten Griechenland-Studienreise von der Estia Basel, die März 2015 stattfinden soll. Alle, die auf die Basler Fastnacht verzichten können, sind eingeladen, daran teilzunehmen. Das ist nämlich in dieser Zeit der Basler Fastnacht. Im Rahmen der Bibelarbeiten, der Bibelabende über das Buch Biblische Glaubenslehre von mir, geht es jetzt zur Zeit, wie angekündigt, um das Thema Gemeinde. Und ich möchte jetzt, so Gott will, auch drei Predigten darüber halten, heute über Wesen und Sinn der Gemeinde, dann über Gemeindeleitung nach dem Neuen Testament und dann über Gemeindezucht. Und ja, ich denke, ihr werdet sehen, dass das Thema Gemeindezucht im biblischen Sinn sehr viel auch mit dem Wesen der Gemeinde zu tun hat. Und deswegen ist wichtig, dass wir das auch in diesem Kontext sehen. Also auch mit dem Thema von heute hat das zu tun. Als Grundtext lese ich aus dem 1. Korinther 12, die Verse 12 bis 14. Ich möchte aber sagen, es ist jetzt keine typische Textpredigt, sondern eher eine Themenpredigt. Ich werde also nicht nur auf diesen Text eingehen, sondern versuchen, das Thema vom Neuen Testament her zu behandeln. 1. Korinther 12, von 12 bis 14. Es geht im Kontext um Dienstfähigkeiten, die uns der Heilige Geist geschenkt hat. Und um die Frage, was ist geistlich in diesem Zusammenhang? Und da zeigt Paulus uns das Zentrum, wofür uns überhaupt diese Fähigkeiten geschenkt worden sind, nämlich für die Gemeinde. Und deswegen ist das Thema Gemeinde auch sehr, sehr zentral im Neuen Testament. Ich glaube, das unterschätzen wir insgesamt. So uns zu wenig bewusst. Jeder soll fromm leben und damit hat sich's. Aber je geistlicher wir sind, desto mehr werden wir für die Gemeinde leben und uns auch da eingliedern. 1. Korinther 12, 12 bis 14. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, also der menschliche Körper, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele, ein Leib sind, so auch der Christus. Denn in einem Geist sind wir alle, wörtlich heißt es, in einen Leib hineingetaucht worden oder getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wir beten kurz. Herr Jesus, segne uns dieses Wort. Schließ es uns auf durch deinen Heiligen Geist. Und rüste du uns zu zum Dienst an deiner Gemeinde. Amen. Wesen und Sinn der Gemeinde mit folgender Gliederung. Erstens das Wesen der Gemeinde, zweitens die Aufgaben der Gemeinde, drittens der Christ und seine Beziehung zur Gemeinde. Manche sind in unseren Tagen von den Gemeinden enttäuscht. Manche denken, ja, das ist eh nur ein frommer Club. Die wollen alle besser sein, sind aber in Wirklichkeit nichts besser als ich. Wozu brauche ich Gemeinde? Ich bin genauso gut wie die Frommen da, die so tun, als wären sie fromm. Aber es gibt auch das Gegenteil, wie ich beobachte, dass Leute denken, ja, die Gemeinden heute, mit denen geht's nur bergab. Die sind alle nicht mehr bibeltreu. Ich kann meinen Glauben besser zu Hause leben. Da kann ich meinen bibeltreuen Glauben leben. Nun, ich glaube, dass beide Seiten das tun zum eigenen Schaden, weil das nicht biblisch ist. Weder auf der einen Seite noch der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Jesus hat gesagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Totenreiches werden sie nicht überwältigen. Diese Verheißung gilt der Gemeinde. Nicht primär den einzelnen Gläubigen. Und das gilt bis zur Wiederkunft Jesu, und bis zur Wiederkunft Jesu hat die Gemeinde auf dieser Welt eine Aufgabe. Der Einzelne innerhalb der Gemeinde als Leib Christi. Und die Frage ist, was ist das für eine Aufgabe? Was sind das für Aufgaben? Und was ist meine Verantwortung der Gemeinde gegenüber? Zum Ersten, das Wesen der Gemeinde. Paulus schreibt, wie gelesen, 1. Korinther 12, 12, 13, wie der Körper zwar viele Glieder hat, aber doch ein Leib ist, so auch die Gemeinde, denn wir sind alle, das wird hier ganz bewusst betont, ob Jude oder Grieche oder Freier oder Sklave, wir sind alle gleich durch einen Geist in den einen Leib Christi hineingetaucht worden. Die Gemeinde wird hier als der Leib Christi bezeichnet. Damit ist primär die Universalgemeinde gemeint, das heißt die Gesamtheit aller Gläubigen weltweit, die durch diesen Geist wiedergeboren sind, dessen Haupt Christus ist. Das gilt aber genauso auch für die einzelne Ortsgemeinde. Und wenn wir hier genau lesen, fällt auf, dass Paulus schreibt, Christus als Haupt und wir als Leib, so auch der Christus. Der Christus ist hier von der Gemeinde nicht zu trennen. Wo Christus ist, da ist sein Leib, da ist seine Gemeinde. Wo Christus nicht ist, da ist seine Gemeinde nicht. Es geht schlussendlich darum, dass der Herrscheranspruch Jesu über die Welt, über die Menschheit, durch die Gemeinde sichtbar wird. Herrscheranspruch Jesu, das hat hier nichts Negatives mit sich, sondern der Herrscheranspruch Jesu, dabei geht's darum, dass seine Herrschaft über die Sünde verbreitet wird. Denn da, wo er über die Sünde herrscht, da gibt's Heil. Es geht schlussendlich um das Heil der Menschen. Nur da, wo Jesus herrscht, wird die Sünde besiegt überhaupt. Und deswegen gibt es ja Sieg über die Sünde, über das Böse auch nur in der Gemeinde, auf dieser Welt. Das ist so. Biblisch, wenn die Bibel recht hat, dann ist das so. Sieg über das Böse gibt's nur in der Gemeinde, durch die Gemeinde. Es geht darum, schlussendlich nach Epheser 3, Vers 10, dass sogar den himmlischen Mächten, den Engeln, den Dämonen, die Größe der Weisheit Gottes durch die Gemeinde verkündigt wird, bekannt wird, bezeugt wird. Wir als Gemeinde sind ein Zeugnis für die unsichtbare Welt, für die Größe Gottes, für die Größe seiner Erlösung. Ja, manchmal kann man sagen, sind wir wirklich ein gutes Zeugnis? Paulus bezeichnet diesen Zusammenhang Epheser 2, Vers 14 bis 18, die Gemeinde besteht aus Juden und Heidenchristen als die neue Menschheit. Die neue Menschheit. Der Menschen Adam ist gefallen und nun hat Gott sich in Jesus Christus eine neue Menschheit erschaffen durch Jesus Christus, der der letzte Adam ist nach 1. Korinther 15. Und damit sehen wir, wer zu Jesus gehört, gehört innerlich zu seiner Gemeinde. Wer nicht zu Jesus gehört, gehört nicht zu seiner Gemeinde. So lesen wir es erst im Römer 8, Vers 9. Wer den Geist Christi hat, gehört zu ihm. Wer den Geist Christi nicht hat, gehört nicht zu ihm. Mit anderen Worten, wer durch den Heiligen Geist wiedergeboren ist, der gehört zu Jesus Christus und zu seiner Gemeinde. Wer das nicht ist, der gehört nicht dazu. Innerlich mag auf einer Gemeindeliste stehen, aber innerlich gehört er nicht dazu. Paulus sagt nun wörtlich oder schreibt in 1. Korinther 12, Vers 13, wir sind hineingetaucht durch den einen Geist in den einen Leib. Das, die Taufe, die Wassertaufe ist dafür ein Bild. Wie man ins Wasser getaucht wird, so werden wir bei der Wiedergeburt durch den Heiligen Geist in den Leib Christi hineingetaucht. Die Wiedergeburt ist somit ein Werk des Heiligen Geistes. Aber was ist der Leib Christi? Nun, Jesus sagt, reiß den Tempel nieder und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Und bei Johannes heißt es, Johannes 2, 17 bis 19, er sprach von seinem Leib. Jesus hat seinen Leib für uns alle in den Tod gegeben. Ist für uns gestorben wegen meiner Sünde. Weil ich getrennt war von Gott durch meine Sünden, ist Jesus am Kreuz für mich und dich gestorben, hat das Urteil Gottes über meine Sünden auf sich genommen und er ist auferstanden am 3. Tag. Das deutete er damit an. Er ist auferstanden, er lebt. Und er ist gen Himmel gefahren und hat uns den Heiligen Geist gesandt. Was macht der Heilige Geist? Er ist der Vertreter Jesu auf der Erde. Er verwirklicht das Erlösungswerk, das Jesus vor 2000 Jahren am Kreuz vollbracht hat in unseren Herzen. Das macht der Heilige Geist hier auf dieser Welt. Das, was Jesus vollbracht hat, wird nun durch den Heiligen Geist in mir und in der Gemeinde Wirklichkeit. Deswegen gibt es kein Heil ohne Jesus, deswegen gibt es kein Heil ohne den Heiligen Geist. Aber es geschah am Pfingsten, als der Geist Gottes ausgegossen wurde. Die neutestamentliche Gemeinde wurde ins Leben gerufen. Der neue Leib, Jesu, die neue Menschheit wurde ins Leben gerufen. Wozu? Um der Welt ein Zeugnis zu sein. Und sogar, wie wir gehört haben, der dämonischen Welt, der himmlischen Welt. Was für eine hohe Berufung. Es geht also darum, dass den Menschen dieser Herrscheranspruch Jesu bezeugt wird, verkündigt wird, dieses Heil Gottes durch Jesus Christus und dass Menschen, die zum Glauben an Jesus finden, in die Gemeinde integriert werden, damit sie erbaut werden, damit sie gestärkt werden, damit sie selbst zugerüstet werden, wie wir im Neuen Testament lesen, zum Dienst. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Die Aufgaben der Gemeinden. Jesus hat vor seiner Himmelfahrt gesagt, so lesen wir es in Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem, Samaria, Judäa, bis ans Ende der Erde. Das Erlösungswerk Jesu soll bezeugt werden. Jesus hat alles vollbracht. Er hat alles vollbracht für das Heil der Menschheit. Gott war in Christus, lesen wir im 2. Korinther 5, ab Vers 18, und versöhnte die Welt mit sich selbst. Gott hat die Welt versöhnt, weil er alles getan hat durch Jesus Christus, damit Menschen gerettet werden. Damit Menschen Vergebung empfangen, damit Menschen aus der Macht der Sünde befreit werden können. Manche schließen daraus die Allversöhnung. Das sagt Paulus aber nicht, dass damit alle Menschen automatisch gerettet werden. Nein, im Gegenteil. Paulus ergänzt anschließend Vers 20, so sind wir nun Botschafter an Christi Statt und ermahnen euch, lasst euch mit Gott versöhnen. Das ist die entscheidende Aufgabe, eine entscheidende Aufgabe, die die Gemeinde zu erfüllen hat. Menschen diese Botschaft zu verkündigen und Menschen, die es annehmen, dann in die Gemeinde zu integrieren, dass sie Teil der Gemeinde werden, auch äußerlich, und dass sie dann auch dienen können. Damit können wir sagen, die Gemeinde hat eine dreifache Aufgabe. Erstens, Menschen in die lebendige Beziehung zu Jesus zu führen. Das ist überhaupt grundlegend, dass Menschen erkennen, sie brauchen Jesus und erkennen, was Jesus für sie getan hat. Zweitens, Menschen, die zum Glauben finden, in der Bibel zu unterweisen, sie anzuleiten, damit sie selbst anfangen zu dienen. Denn das ist der Sinn des Lebens hier auf Erden, dass wir anfangen zu dienen. Und drittens geht es auch um den diakonischen Dienst. Wenn wir das Neue Testament lesen, dann merken wir, unsere erste Aufgabe in Bezug auf Diakonie besteht den anderen Gläubigen gegenüber. Aber ich glaube, dass wir auch eine Aufgabe haben der Welt gegenüber. Jesus sagt, lasst eure guten Werke den Menschen zeigen, damit sie Gott verherrlichen, sehen. Es ist gar nicht so sehr vielleicht reformatorisch. Aber Jesus sagt das. Sie sollen eure guten Werke sehen, damit sie euren Vater im Himmel verherrlichen. Es geht auch darum, dass Menschen für den Glauben gewonnen werden. Aber wenn wir Menschen dienen, geht es nicht nur darum, dass wir sie als Evangelisationsobjekt betrachten. Das werden sie schnell merken. Sondern, dass wir sie als Geschöpf Gottes lieben und ernst nehmen. Aber wir müssen wissen, eine Veränderung der Welt zum Guten wird es schlussendlich nur durch den Glauben an Jesus Christus geben. Wir können es noch so sehr engagieren, was die Politiker ja auch tun. Viele tun das, was ja grundsätzlich nicht falsch ist, damit Hungersnot reduziert wird und so weiter. Aber schlussendlich wird es eine echte Veränderung der Welt nur durch den Glauben an Jesus geben. Deswegen ist das auch eine zentrale Aufgabe, dass wir das Evangelium weitergeben, dass wir die frohe Botschaft verkündigen. Das hat mal eine Vertreterin der Basler Mission gesagt. Sie haben das erkannt, dass die Menschen in Afrika primär die Botschaft der Hoffnung brauchen. Die Botschaft der Hoffnung von Jesus Christus. Und das nicht genügt, sie medizinisch zu pflegen. Das ist wichtig, das ist alles sehr wichtig. Das ist nicht genügt, ihnen Essen zu geben, wie wichtig das auch alles ist. Und schlussendlich geht es darum, dass wir lernen, mit anzupacken, mitzudienen. Vielleicht sagst du, ja, aber wer bin ich? Was kann ich? Du sagst, ich habe keine besonderen Fähigkeiten. Und du fängst an, dich um deine kleinen, keine besonderen Fähigkeiten zu drehen. Start anfangen zu dienen. Nicht manche machen Gabentest und so weiter, wollen sehen, was sie für Gaben haben, dann wissen sie immerhin, was sie für Gaben nicht haben, wo sie nicht dienen wollen. Sag nicht, dass ein Gabentest immer schlecht ist, aber wenn das herauskommt, dann hat er sicher das Ziel verpasst. Wenn wir anfangen zu dienen, dann werden wir sehen, dass wir Gaben haben. Also wenn du deine Gaben erkennen willst, fange an zu dienen. Schau, wo du dienen kannst in der Gemeinde. Und du wirst sehen, dass du Gaben hast. Vielleicht gehst du zu einem älteren Ehepaar oder zu älteren Geschwistern und putzt mal das Wohnzimmer. Oder mähst den Rasen, um zu dienen. Es sind wichtige Dienste. Es kommt schlussendlich auf die Motivation drauf an. Und das ist die Liebe. Gottes Liebe hat Jesus ans Kreuz nageln lassen für uns. Gottes Liebe. Und Paulus sagt, schreibt im 2. Korinther 5, 14, die Liebe Christi drängt uns. Es ist nicht ein Zwang. Es ist die Liebe. Wenn jetzt jemand so aus Liebe gedrungen wird, zu heiraten, sage, er wird zwangsverheiratet, weil die Liebe so groß ist. So sagt Paulus, die Liebe Christi drängt mich, diesen Dienst zu tun. Schauen wir also nicht auf die Größen der Aufgaben, sondern schauen wir auf den Dienst. Wie Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu dienen. Nicht, um mich dienen zu lassen. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, der Christ und seine Beziehung zur Gemeinde. Nach dem Neuen Testament hat Jesus nicht nur einzelne Menschen in die Nachfolge gerufen, sondern er hat sich einen Leib zubereitet. Einen Leib hat er sich zubereitet. Epheser 2, Vers 15, 16, die neue Menschheit, die vorher angesprochen wird. Und das gilt nicht nur für die einzelne Gemeinde und die Gemeindearbeit intern, das gilt auch für die Mission nach außen. Das ist Gemeindearbeit. Mission ist Gemeindearbeit. Es geht dabei nicht nur, dass Einzelne das besonders für sich sehen. Natürlich kann nicht jeder irgendwo nach Afrika oder Asien oder weiß nicht wohin die Mission gehen, sonst wären hier keine Leute mehr. Aber es sind unsere Missionare, die wir senden. In Apostelgeschichte 2, Vers 42 lesen wir, dass die ersten Gläubigen beständig unter anderem in der Gemeinschaft blieben. Das Wort Gemeinschaft heißt auf Griechisch Koinonia. Das heißt Beteiligung, Anteilnahme. Ich habe es gerade letzte Woche bei Plato gelesen. Er schreibt, verwendet den Ausdruck Koinonia tu polemu. Das heißt die Gemeinschaft des Krieges wörtlich. Die Anteilnahme am Krieg. Die ersten Apostel oder die ersten Nachfolgerinnen, Nachfolger Jesu blieben beständig in der Gemeinschaft. Nun sagt uns das Neue Testament, dass diese Gemeinschaft primär mit dem Sohn Gottes besteht, 1. Korinther 1, 9, und mit dem Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist kommt diese Gemeinschaft überhaupt zustande. Es ist deswegen immer auch egal, was wir tun, ob wir draußen den Rasen mähen oder uns da mal zusammensetzen, was zu trinken zwischendurch. Gemeinschaft unter Gläubigen ist immer eine geistliche Gemeinschaft, weil sie durch den Geist Gottes zustande kommt. Immer eine geistliche Gemeinschaft. Von den ersten Aposteln heißt es, sie teilten alles, was sie hatten. Sie hatten alles gemeinsam. Und sie haben nicht alle alles verkauft für einen Barnabas. Das stimmt auch, wenn wir genauer hinschauen. Barnabas hat alles verkauft, die anderen nicht alle. Aber je nachdem, sie haben die Not der anderen gesehen und haben sich beteiligt. Die Gemeinde ist von Anfang an gewissermaßen wie ein Verein organisiert worden. Aber die Gemeinde Jesu ist viel mehr als ein Verein. Das haben die ersten Christen verstanden. Beim Verein geht es darum, dass man sich vielleicht einmal in der Woche trifft, weil man gemeinsam Sport macht oder vielleicht hat man ein anderes Ziel, das man gemeinsam verfolgt und dann geht man wieder nach Hause. Das war's. Tschüss, dann bis in einer Woche. Das ist in der Gemeinde anders. Die ersten Christen haben die Gemeinde als Lebensgemeinschaft verstanden, als Lebensgemeinschaft, als Verantwortung fürs Leben. Und damit gehören meine Fähigkeiten, meine Gaben, die Gott mir geschenkt hat. Und er hat uns alle welche geschenkt, uns allen. Die gehören Jesus Christus und seiner Gemeinde. Die hat er mir nicht deswegen geschenkt, damit ich endlich zeigen kann, wer ich bin. Mich selbst verwirklichen kann. Nein, sondern das Ziel ist, dass wir unsere Fähigkeiten einbringen, um Gemeinde zu bauen. Wir haben dabei sehr unterschiedliche Aufgaben, aber jeder soll und darf sich einbringen. Jeder kann dienen. Frag nicht, welche Gaben du hast primär, sondern frag, wo du dienen kannst. Natürlich, wie gesagt, wir werden unsere Gaben erkennen. Das heißt aber auch, dass wir uns in Demut einbringen. Manchmal hat man so den Eindruck, je geistlicher, geisterfüllter man ist, desto weniger ordnet man sich der Gemeinde unter. Aber ich muss immer bedenken, dass nicht nur ich den Geist Gottes habe in der Gemeinde, sondern die anderen auch. Und ich bin überzeugt, wenn wir wirklich im biblischen Sinn geistlich sind, werden wir uns einordnen in den Leib Christi. Und auch demütig uns selbst korrigieren lassen. Wie erwähnt, die ersten Christen haben die Gemeinde nicht nur als Verein betrachtet, als Sonntagsgemeinschaft, sondern als Lebensgemeinschaft. Sie kamen zusammen, sie beteten, sie studierten das Wort Gottes, sie aßen miteinander. Regelmäßig. Sie hatten echte Gemeinschaft. Und damit sehen wir, die Beziehung zur Gemeinde, die bezieht sich nicht nur darauf, dass wir Teil der Universalgemeinde sind. Das ist immer schön zu sagen, ich bin besonders bibeltreu, da brauche ich die Olé-Gemeinde nicht und wie sie alle heißen, ich springe von einer zur anderen. Natürlich gibt es Dienste, die übergemeindlich sind, wie der apostolische Dienst im Neuen Testament. Aber nicht alle haben so einen primären übergemeindlichen Dienst. Und jeder, wer auch einen übergemeindlichen Dienst hat, sollte in einer Gemeinde zu Hause sein. Selbst Paulus ließ sich aussenden von einer Gemeinde immer wieder neu. Es war ihm wichtig, dass er eine Gemeinde hat, zu der in einer konkreten auch in einem Sendungsverhältnis steht. Und das heißt, dass wir auch in der Ortsgemeinde Wurzeln schlagen und zu Hause sind. Dass wir nicht denken, das ist etwas Unbiblisches, Ungeistliches, dass wir in einer Ortsgemeinde Mitglieder sind. Im Gegenteil. Paulus sagt, nicht nur alle Christen sind, gehören zum Leib Christi, sondern auch sagt, schreibt den Korinthern im 1. Korinther 12, Vers 27, der Leib Christi seid ihr. Da fiel der Artikel. Da ist nicht der Leib Christi, das sind alle Gläubigen. Leib Christi seid ihr. Ganz konkret vor Ort muss das sichtbar werden, dass wir zum Leib Christi gehören, dass wir dort verantwortliche Aufgaben übernehmen. Die Zugehörigkeit zu dieser Gemeinde kommt durch die Wassertaufe zum Ausdruck. Innerlich gehören wir zur Gemeinde durch die Wiedergeburt. Sichtbar wird das durch die Wassertaufe. So lesen wir Apostelgeschichte 2, Vers 41. Alle, die das Wort der Umkehr, der Buße, der Bekehrung, des Glaubens an Jesus Christus annahmen, die ließen sich taufen und wurden hinzugefügt zur Gemeinde. Sie ließen sich taufen und wurden hinzugefügt. Sie waren Mitglieder der Gemeinde. Können sagen, je mehr wir mit Jesus verbunden sind, desto mehr sind wir schlussendlich auch mit seiner Gemeinde verbunden. In Epheser 4, Vers 15 und 16 lesen wir, wo Paulus schreibt, lasst uns aber die Wahrheit reden, in Liebe. Das ist ein wichtiges Thema in Liebe, im ganzen Kapitel 4 im Epheserbrief, aber auch sonst im Epheserbrief, ja überhaupt in der Bibel. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, Jesus Christus, der das Haupt ist, Christus, denn aus Christus wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes Gelenk des Dienstes. Was verbindet uns zueinander? die Beziehung zum Haupt, zu Christus, hat hier eine ganz konkrete Auswirkung, eine horizontale Auswirkung. Sie verbindet mich zu den Geschwistern, mit den Geschwistern. Und dann spricht Paulus hier von den Gelenken des Dienstes. Also jeder packt an. Jeder erfüllt einen Dienst und durch diesen Dienst wird die Beziehung zur Gemeinde gestärkt. Wer dient, empfängt. Wer dient, empfängt. Auch wenn es nicht um Selbstverwirklichung geht. Es geht nicht darum, dass ich jetzt schaue, wo kann ich möglichst einen Dienst in der Gemeinde übernehmen, dass ich mich bestätigt fühle. Dienst ist immer Selbstverleugnung. Aber ich bin überzeugt, wer Dienst empfängt und wird schlussendlich reich beschenkt, weil wir ja dazu geschaffen worden sind, dass wir dienen. Das ist unsere Aufgabe, unser Lebenssinn. Wenn es nicht so wäre, hätte Gott gut daran getan, wenn jemand zum Glauben kommt, dass er ihn gleich sterben lässt. Jo, dann sind wir im Himmel, wenn das nur das einzige Ziel ist. Aber das ist ja offenbar nicht so, dass Gott uns dann gleich sterben lässt. Warum nicht? Weil wir eine Aufgabe haben. Weil wir einen Dienst haben. Fragen wir also nicht nur primär, was wir von einer Gemeinde haben. Nochmals, fragen wir also nicht primär, was wir von einer Gemeinde haben, sondern was die Gemeinde von uns hat. Wenn ich primär frage, was ich von einer Gemeinde habe, dann werde ich halt von einer Gemeinde zur anderen springen und werde unglücklich sein, weil ich überall die Makel sehe und unzufrieden bin. Aber wenn ich anfange, meine Dienste einzubringen und anfange zu dienen, dann werde ich merken, aha, anderen Menschen kann ich eine Freude bereiten. Und ich werde schlussendlich selbst erfüllt durch diese Freude, weil wir dazu von Gott geschaffen worden sind, um zu dienen. Das ist wunderbar. Und das sollte uns immer mehr bewusst sein und werten, dass wir nicht nur einzelne Christen sind auf dieser Welt, sondern dass wir zum Leib Christi gehören. Und der Leib Christi ist gleichzeitig unser Schutz. Jesus hat gesagt, die Pforten des Totenreiches werden sie nicht überwältigen. Bei aller Unvollkommenheit einer jeden Gemeinde. Auch diese Gemeinde vor Ort ist nicht vollkommen. Können vielleicht sagen, bei weitem nicht vollkommen. Sonst müsste ich ja austreten. Weil ich nicht vollkommen bin, ist die Gemeinde nicht vollkommen. Müsste ich austreten, wäre es ein bisschen vollkommener. Aber in Gottes Augen sind wir vollkommen. Warum? Weil uns Jesus vollkommen gemacht hat durch seinen Tod. Und als solche sollen wir uns betrachten. Wir bleiben fehlerhaft, aber wir sollen die Heiligung anstreben und die Heiligung ist immer auch im Zusammenhang mit dem Dienst in der Gemeinde zu sehen. Heiligung heißt, ein Leben zu führen, das Gott geweiht ist. Ein Leben, das Gott geweiht ist, ist ein Leben des Dienens. Ich bin nicht gekommen, sagt Jesus, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben als die Erlösung hinzugeben. Wir müssen nicht für andere Menschen unser Leben hingeben, dass andere Menschen gerettet werden. Aber Paulus schreibt in Kolosser 1, Vers 24, ich erfülle mit meinem Auftrag den Heiden das Evangelium zu verkündigen, die Mangel der Leiden Christi. Als wäre da noch irgendwas mangelhaft. Nein, das Erlösungswerk Christi ist nicht mangelhaft, aber es muss verkündigt werden. Und darunter Das bedeutete für den Apostel Paulus Leiden. Das ist so. Dienst ist auch Leiden. Aber dazu sind wir berufen. Und wir haben eine wunderbare Aufgabe als Christen dieser Welt. Nicht nur wir, nicht nur die Holle-Gemeinde. Viele. Aber auch wir. Wir beten. Herr Jesus Christus, du hast dir ein Leib zubereitet, damit wir der Welt ein Zeugnis sein können. Lasst uns unser Licht heller leuchten durch den Dienst aneinander, aber auch durch den Dienst der Welt gegenüber. Schenkt uns Gnade, stärke und befestige uns im Glauben, der Beziehung zu dir, in der Beziehung zueinander und im Dienst. Amen.